Zunächst einmal, für heute ist es wichtig, wiederum, was er nicht will, er will nicht, dass Künstler etwas macht. Das will er nicht. Er beginnt damit, das Eingedenken, dass die Kunst ist letztendlich das, was von Künstler gemacht wird. Aber wer ist der Künstler? Der Künstler ist derjenige, der die Kunst macht. Und so kommen wir aus der Problematik nicht heraus. Vor allem irritiert ihn, wie bei Philosophen, diese Idee, der Künstler hat ein Kunstwerk gemacht. Im Sinne, es gab kein Kunstwerk und jetzt ist es ja. So wie es gab kein Auto ja, für dann irgendwann nur das Auto produziert. Das ist gut für die Technik, aber es ist keine gute Erklärung für die Kunst. Die Kunst für ihn sollte etwas zeigen, was immer schon ist. Nicht etwas Neues produzieren, sondern etwas zeigen, was immer schon da ist. Aber etwas zeigen, was immer schon da ist, bedeutet nicht so etwas wie unser Wissen erweitern. Ja, wir können das so verstehen, dass zum Beispiel wir haben viele Elefanten gesehen, aber noch keine Kakadus. Ja. Und so kommt der Künstler und malt dieses Tier oder diese Vögel, sodass wir sehen, wie das aussieht. So wird es nicht gedacht, weil das ist eher eine wissenschaftliche Beschäftigung. Ja? Sozusagen die Welt, sie ist zum Punkt. Das heißt, der Künstler, um authentischer Künstler zu sein, soll erstens nichts Neues produzieren und zweitens nicht etwas abbilden, was sich immer schon zeigt. Zum Beispiel, diese Vögel zeigen sich immer schon, ob fotografiert, gemalt oder nicht, aber diese Vögel ist zu sehen. Also wenn das reproduziert wird noch einmal, dann ist es auch wiederum keine Leistung seitens der Kunst. Das heißt, die Kunst soll etwas zeigen, was immer schon da ist, aber aus strukturellen Gründen übersehen wird, und sich nur in der Kunst zeigen kann, aber sonst nicht. Ja, das ist die Grundüberlegung, was es sein soll. Und dann kommt die typische phänomenologische Figur. Heidegger sagt, wenn wir uns mit den Dingen beschäftigen, dann übersehen wir sie. Wir übersehen diese Dinge dort, wo sie dienlich sind. Wir benutzen sie, ohne sie zu sehen. Sein Beispiel war immer selbstverständlich. Das. Also, wir sehen die Welt durch die Brille und deswegen sehen wir die Brille nicht. Ja? Das war ein klassischer Beispiel. Wir sehen die Brille nur, wenn wir die Brille abnehmen. Aber nehmen wir die Brille ab, werden diese Brille funktionsunfähig. Ja. Das heißt, die Kunst ist imstande, es ist eben eine Sorgfaltsbeschäftigung, die Kunst ist imstande, Dinge zu zeigen im Modus des Nichtgebrauchens. Ja. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Dingen, wir sehen diese Dinge in der Regel immer schon, aber wir sehen sie und wir beschäftigen sie und wir benutzen sie im Modus der Praxis. Uns interessiert also nicht, wie sie genuin aussehen, wenn man sie aus diesem praktischen Zusammenhang entfernt. Weil da sehen sie anders aus, als wenn sie bloß benutzt werden. Und das macht er mit Künstler, ja? Das macht er mit Künstler und da kommt dieser Beispiel mit der Schuhe. Also wir fixieren uns nicht auf den Schuh, solange wir in dieser Schuhe laufen. Vielleicht stellen wir uns die Frage, wie diese Schuhe aussehen, falls sie kaputt sind, ja? Und wir kaufen neue Schuhe. aber sozusagen ihre Qualität eben, wie sie so geworden sind, wie sie geworden sind, in der Verwendung, im alltäglichen Gebrauch, das können wir nur erfassen, wenn wir sie nicht gebrauchen, sondern in einem Moment oder einen Moment lang auf diesen Anblick dieser Schuld konzentrieren. Völlig sozusagen weg von der Schuld. Mit dieser Schuld gab es hier eine sehr, sehr lange Polemik. Nämlich, wenn ich mich nicht irre, schreibt Heidegger, das sind die Schuhe schon eine Bäuerin. Er hat sie also verweiblicht, diese Schuhe, obwohl sie absolut männlich aussehen. Darüber hinaus ist ganz klar, das war die eigene Schuhe von Van Gogh. Darauf wurde, das ist erstens offensichtlich aus dem Bild, und darauf wurde sofort aufmerksam gemacht. Da fand der Junge Essay von Shapiro, so ein amerikanischer Kritiker, diese Zeit, wo er ganz genau beschreibt, ja, was sind es die Schuhe. Es war die Schuhe von Van Gogh in Arles. Ja, also das hat mit bäuerlichem Leben überhaupt nichts zu tun. Zumal auf die Idee zu kommen, Geschlecht dieser Schuhe zu ändern, ist überhaupt sehr merkwürdig. Ja. Viele haben darüber geschrieben, David Dach hat auch darüber geschrieben, warum diese Schuhe plötzlich ihr Geschlecht gewechselt haben. Es gibt aber ein gewisser Schulfetischismus, ja, das wissen wir auch. Und das ist sicherlich Heidegger zu unterstellen in dem Fall. Also es gibt alle möglichen psychoanalytische und sonstige Erklärungen dafür, also macht lange Polemik. Aber davon abgesehen, stellt sich erneut die Frage, nach dem Ursprung des Wunsches überhaupt so etwas zu tun, als Dinge nicht mehr zu gebrauchen, sondern sie künstlich zu betrachten. Und da geht Heidegger von allen psychologischen Erklärungen weg. Langeweile, die noch da war, verschwinden. Andere Erklärungen alle verschwinden. Und es bleibt nur die berühmte Lichtung des Seins. Das heißt, das Sein irgendwie zeigt dem Künstler selbst schon diese Schuhe. Auf welche Weise ist es schwer zu sagen? Es ist nur so, dass wenn man aufmerksam ist zu dem, was das Sein einem zeigt, dann ab und zu sieht man in der Tat etwas. Und das ist eben diese Lichtung des Seins. Lichtung eben, das ist die Metapher, dass man durch den Wald geht. Und insgesamt ist es ja ziemlich dunkel dort, aber es gibt eine Lichtung. Ich habe mal einen Text geschrieben über Lichtung des Seins als Marktlücke. Also die Kunst geht dorthin, wo eigentlich sozusagen eine neue Ware zu produzieren ist, zu verkaufen ist. Und im Grunde ist aber eine Marktlücke nichts anderes als Lichtung des Seins, wenn man Markt mit der Welt vergleicht, was man auch durchaus tun kann. Obwohl einige Kollegen, die Heidegger zu so verlieren, ja, das kann das machen. Na gut, und dann ist es das. Das heißt, ich gehe durch die Welt und irgendwann die Welt zeigt mir diese Verwendungsweisen, ohne dass ich reingerate in diese Verwendungsweisen. quasi. Dann bin ich ein Künstler. Sicherlich spricht Heidegger ausgehend aus der Erfahrung des Kubismus, des Expressionismus und so weiter, hat die Arbeiten von Jean Braque bekanntlich sehr gemocht. Also seine Sicht der Kunst wurde formiert durch die französische Moderne und durch den Expressionismus. Und da handelt es sich eben um eine gegenständliche Kunst, das heißt gegenstandsbezogene Kunst. Auch bei Braque ist es immer irgendetwas, was da liegt, aber liegt in einer Situation, die man nicht, dass man diese Dinge nicht mehr gebrauchen kann. Ja, Sie werden sich erinnern, diese Pfeifen und diese Tische und so weiter sind sozusagen in einem Zustand des Nicht-Gebrauchseins, aber gleichzeitig zeigen sie sich ja irgendwie und zeigen, wie Heidegger meint, eben nichts anderes als ihren Gebrauch. Das heißt, die Kunst bringt keine Wahrheit in die Welt. Es gibt nichts Außerweltliches. In diesem Sinne, das Sakrale soll nicht verstanden werden hier als so etwas wie Kirche, ja, in der eben die Nachrichten kommen aus einer anderen Realität oder aus einer anderen Welt. Wie gesagt, die ganze Philosophie ist die Philosophie nach dem Tod Gottes. Das heißt, Heidegger geht nicht davon aus, dass die Kunst so etwas wie höhere Wahrheiten überwinden kann. Wenn er sagt, dass die Kunst ist ins Werk setzende Wahrheit, es wird oft missverstanden, dass es irgendwelche höhere Wahrheit oder religiöse Wahrheit oder wie auch immer, metaphysische Wahrheit gibt und die zeigt sich in der Welt. Das ist nicht der Fall. Bei Heidegger ist es nicht der Fall. Bei Heidegger, diese Wahrheit bedeutet nichts anderes als die Struktur der Welt selbst. Ja? Also wir leben in der Welt, wir agieren in dieser Welt, aber wir übersehen die Welt. Wir tun etwas, aber wie wir das tun, übersehen. Und sozusagen die Kunst konzentriert unsere Aufmerksamkeit auf dem, was strukturell übersehen wird in der alltäglichen Beschäftigung. Das ist nun in diesem Sinne, kann man über die Wahrheit sprechen. Jetzt, warum es ab und zu zeigt, die Frage stellt sich nicht mehr für Heidegger. Ja, Lichtung des Seins bedeutet, es zeigt sich einfach. Nach dem Grund zu fragen, scheint Heidegger ein bisschen zu weit zu gehen. Ja? Es zeigt sich, ich habe das fixiert, ich habe das gesehen, es hat sich so ergeben. Und dann habe ich ein Bild gemalt und bin weitergegangen. Jetzt kommt es zu Licht und Design zusammengenäht. Was kommt noch? Ah ja, da kommt diese Welt und Erde. Ja? Die Welt und Erde ist so, dass die Vision, die ich bekomme und abgebildet habe, ja, auf dem Bild, diese Vision als Vision ist Bild dessen, wie mich mir die Welt gezeigt hat. Ja? Aber was daraus geworden ist, ist ein Ding wiederum, ist ein Gegenstand, ist wiederum eine bemalte Leinwand. Ja, das heißt, an dem Augenblick, an dem ich mir etwas leuchtet, beginne ich schon zu arbeiten an der Verdunkelung dieser Vision. Und zwar gleichzeitig, indem ich diese Vision diese Vision manifestiere, zum Beispiel ein Bild male, verdunkle ich diese Vision, weil ich nichts anderes tue, als einen Sinn herzustellen. Und einen Sinn herzustellen bedeutet wiederum, sich in der Welt zu begeben, sozusagen. Das heißt, zu den schon existierenden Dingen ein zusätzliches Ding hinzuzufügen, ohne dass daraus irgendwas folgt. Ja, das heißt, die Kunst ist ambivalent. Die ist materiell selbst, durch und durch materiell. Heidegger glaubt nicht an so etwas wie das Spirituelle. Überhaupt nicht. Also nur. Die Kunst ist absolut nur ein Ding und absolut nur ein Gegenstand, Kombination von Farbe und Form, Leinwand und das alles zu machen. Das bedeutet, dass die Kunst ist eine Ware, er spricht auch Kunstmann, die Kunst ist Gegenstand wie der andere, man kann das Kunstwerk, mit dem Kunstwerk genauso umgehen, wie mit jedem anderen Ding umgehen. Das ist eine, man kann es verkaufen, man kann es lagern, man kann es transportieren und so weiter. Es gibt nichts Immaterielles oder Spirituelles in der Kunst, was entgehen würde diesem Schicksal. In diesem Sinne ist das Kunstwerk ein Teil der Erde. Erde im Sinne durch und durch materiell. Und diese Lichtung des Seins, die ja einmal sich gezeigt hat, verdunkelt sich dann und dann wird das Kunstwerk nicht mehr als Kunstwerk wahrgenommen, sondern nur als dieser Gegenstand. Das heißt, das Kunstwerk funktioniert als Kunstwerk für Heidegger kurze Zeit. Das ist sehr wichtig. Ja? Interessanterweise hat er die Museen, er war ein typischer Mensch seiner Zeit, 20, 30 Jahre. Er hat die Museen gehasst. Er hat den ganzen Betrieb gehasst. Weil er gedacht hat, dass alle diese Bilder und so weiter uns nicht mehr sagen. Und sagt ein Bild, irgendetwas, sehr, sehr kurze Zeit. Vielleicht eine Stunde. Oder so, ein Tag. Ja. Und dann verdunkelt sich wieder alles. Und wenn ich uns sage, dann bedeutet ich nicht, dass ich persönlich irgendetwas in meinem Bewusst entdecke. Daran glaubt Heidegger auch nicht. Sondern er meint, jemand bringt etwas in die Welt, für einen Augenblick hat man das Gefühl, man hat etwas gesehen und etwas verstanden und dann im nächsten Augenblick wieder nicht. So ist es dieser Durchgang durch den Wald. Ja, so das Leben ist Durchgang durch den Wald. Meistens versteht man gar nicht. Ab und zu sieht man eine Lichtung und denkt, man hat etwas verstanden. Und dann aber wieder nicht. Wir schätzen aber diese Augenblicke der plötzlichen Erleuchtung. Und deswegen schätzen wir die Kunst. So. Es gibt auch ein anderes Beispiel bei ihm im Kunstwerk, das ist der griechische Tempel. Eine gewisse Verbreitung hat diese Figur gefunden, weil man diese Figur, zum Beispiel, es gibt so eine Dame, wie heißt die junge Dame? Ribbentisch ist da. Also sonst ist es entweder Isabel, Isabel ist klar. Ach, ich verwechsel, also die junge Dame, vielleicht fällt mir da ein, Juliane. Also diese Juliane Reventisch hat ein Buch geschrieben über Heidegger und Installation. Dass die heutige künstlerische Installation ist so, wie Heidegger der griechische Tempel beschreibt. Und zwar, dieser griechische Tempel, darauf hat schon Fried hingewiesen in den 60er Jahren, bei seiner ersten, sie hat jetzt dieses Test entwickelt. Dass man sich dort versammelt. Heidegger spricht darüber, dass Heterotopien, ja, später sagen in der Sprache von Michel Foucault, dass es spezifische Orte gibt, die nicht nur dazu dienen, die zu betrachten, ja, wie im Falle des Bildes, sondern wie im Falle der Architektur, und das sind Tempelkirchen und die Orte gibt, wo man sich die Orte der Versammlung. Ja. Und dann plötzlich haben wir eine andere Konstellation. Ja. Diese Konstellation ist sicherlich Kirche, Museum, Parlament. Ja. Also wie versammelt man sich? Was ist die authentische Art, sich zu versammeln, eine Gruppe oder eine Gemeinschaft zu bilden, ja? Sich zu solidarisieren, gewissermaßen? Für Heidegger, Kirche ist es nicht. Es ist kein richtiger Ort, weil dort irgendwelche transzendente Wahrheiten transportiert werden und die Menschen werden dann untergeordnet diesen Wahrheiten. Ja? Die Menschen agieren nicht als freie Versammelnde. Im Parlament etwa, Parlament hat Heidegger auch gehasst, vertritt jeder seine Interessen oder parteiliche Interessen und so weiter. Es gibt auch diese Gebundenheit. Aber in einem Kunstwerk, verstanden als Ort der Versammlung, versammelt man sich ohne Zwang, vertritt auch nicht eigene Interessen, sondern fühlt sich zu einem Augenblick als Teil einer Gemeinschaft, die für eine Weile zusammen, sich zusammengefunden hat, weil es das für einen Ort gibt. Ja, es ist ein bisschen wie Popkonzert. Ja, oder so. Für ihn, er hat versucht, sozusagen so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl ohne Gemeinschaft, ja, gewissermaßen. Man trifft sich, man sieht die Bilder, man unterhält sich und dann geht auseinander. Ja. Es sind so unstabile Lagen, ja, kurzlebige Zustände, die aber diese Zustände sind, wo das Leben sich zeigt, ja, wo das wahre Leben sich zeigt. Als Bild dessen, wie ich die Welt gebrauche. Und das bedeutet, das Bild dessen, wie die Welt wirklich ist, was ich überhaupt sehe. Und auch in der Möglichkeit, jetzt gibt es solche Wörter wie Interaktion, Kommunikation und so weiter, so furchtbare Begriffe. Wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie gehen sie mit mir um? Wie sozusagen habe ich so etwas wie Mitsein, würde Heidegger sagen, ja? Dass ich nicht allein bin. Ja? So Gefühl, ich bin nicht ganz allein, sondern es gibt so etwas wie Mitsein. Und dieses Gefühl des Mitseins, eine Teilnahme, ja, auch an einem Schicksal, das nicht nur mein Schicksal ist, ja? So würde ich das formulieren, dass diese Teilnahme an einem Schicksal, das nicht ganz meins ist, das erfahren wir im Tempel oder im Museum meinetwegen, in der Liston. Dann, um die Orte, die zu einer Versammlung geeignet sind, aber nicht klar verschreiben, welche Art diese Versammlung sein sollte. Ja? Oder was soll man eigentlich tun? Ja? Oder welche Wahrheit soll man vernehmen? Und so weiter und so fort. Sondern man trifft sich, spürt dieses Mitsein und geht auseinander. Und das ist auch eine Art Lichtung oder Erleuchtung. Ja? Das ist ein Moment, an dem ich plötzlich etwas erfahre, was ich dann wieder verliere. Allerdings. Was denn wieder verliere? Ja, so ungefähr von Zeit. heißt, die Kunstwerke sind für ihn nicht Werke, nicht Dinge, ja, sondern spezifische Ereignisse. Ja, spezifische Ereignisse, auch wenn sie materiell aussehen, so weit, spezifische Ereignisse, die gleichzeitig präsent sein können, ja, aber auch wiederum vergänglich sind. Zeit.
Also, ist das dann nicht eine Frage der Rezeption und nicht des Werkes? Also wird das nicht in den Blick verlagert, das Sehen des, der wahren Struktur der Welt? Wie man sieht?
Es ist nicht die Frage der Rezeption. Es ist nicht die Frage der Rezeption. Weil die Rezeption ist so etwas wie eine subjektive Sicht auf die Dinge. Ja? Das heißt, ich sehe die Dinge aus meiner eigenen Perspektive. Ja? Nicht wahr? Heidegger würde sagen, die Kunst ist dort, da, wo ich diese eigene Perspektive verlasse. Ja. Wo ich sage, so ist das, ja. Ich identifiziere mich plötzlich mit einer anderen Perspektive, ja, wenn man will. Ja. Das ist eine Vision, die einmal Van Gogh gehabt habe, und ich habe die gleiche. Wenn ich beginne, jetzt zu analysieren, und zu sagen, wie es aus meiner Perspektive ist, es hat sich alles verdunkelt. Ja? Die Lichtung ist weg. Und ich bleibe genau in der gleichen Situation, wie ich sonst im Leben bin, ja? Wo ich alles aus meiner Perspektive sehe. Aber plötzlich, ab und zu, bin ich gezwungen, meine Perspektive zu verlassen und einfach aus einer anderen Perspektive, mir unbekannten Perspektive, die nicht einmal klar definiert werden könnte. Ja? Das ist nicht die Perspektive eines anderen. Die ist eine andere Perspektive. Ja? Dinge sehen. Und eben in diesem Augenblick habe ich das Gefühl, mit etwas konfrontiert zu sein, was meine persönliche Betrachtungsweise überschreitet. Das ist die Erfahrung der Wahrheit. Ja? Die Erfahrung der Wahrheit besteht eben darin, dass ich plötzlich etwas sehe und ich denke, es ist nicht nur das Meine. Es ist nicht nur meine Interpretation, es ist einfach so.
Ja, aber das meinte ich doch. Sie sprechen davon, dass sich die Perspektive ändert. Aufgrund eines Kunstwerkes, meinetwegen, aber
dass das... Nein, ich spreche darüber, dass ich verliere die Perspektive.
Ich denke... Aber auch das ist doch Teil der Rezeption. Also das Werk ist der Auslöser dafür, dass ich anders wahrnehme, als ich sonst wahrnehme, meinetwegen.
Ja, das kann man so sagen. Aber damit man so sagt, muss man gewisse Voraussetzungen im Kopf haben. Ja? Man muss zum Beispiel denken, dass es so etwas wie Ich überhaupt gibt. Und dass dieses Ich eine Kontinuität hat. Und auch dann, wenn ich zum Beispiel die Perspektive wechsle, es ist nach wie vor meine Perspektive oder mein Wechsel der Perspektive und so weiter und so fort. Heidegger würde sagen, da gibt es zu viele Voraussetzungen. Ja. Kann ich so sehr überzeugt sein, dass ich tatsächlich so etwas wie eine kontinuierliche, selbstidentische Subjektivität bin. Heidegger würde das verneinen. Er würde eher sagen, dass wir wir sind grundsätzlich verloren in der Welt. Ja? Und wir sehen grundsätzlich nur das, was die Welt uns zeigt. Ja, das heißt, nicht wir sind diejenigen, die rezipieren. Es ist nicht so, dass ich als autonomes und mächtiges Subjekt fähig bin, Dinge zu kontrollieren, aus meiner Perspektive zu ordnen und ja, und alles sozusagen unter meiner Kontrolle zu haben, inklusive auch Perspektivänderung. Es ist vielmehr für Heidegger so, dass ich ein perplexter, unsicherer, sich selbst und die Welt verlorener Ziel ja, im großen Wald bin. Und bin mal erschrocken, ja, mal erfreut, mal von dem, mal von dem. Aber das ist alles das, was mir das Leben zeigt. Ja. Und wie die Welt sich manifestiert. Und ab und zu habe ich das Gefühl, ich habe über die Welt selbst, die mir das alles zeigt, ich habe irgendetwas zu erfahren. Oder ich habe es erfahren, ja, in dieser Lichtung des Seins. Und aber es ist nur so, weil die Welt mir das aufzeigen wollte. Ja? Ja. Nicht nur das, sondern das auch. Aber das, was mir nicht gezeigt wurde, das sehe ich auch nicht. Heidegger geht überhaupt davon aus, dass die Menschen nur das Geschick, ja, spielt in Geschick, Geschick des Seins. Das, was geschickt worden ist. Ja. Dass die Menschen das wahrnehmen können und überhaupt darauf reagieren können, was ihnen gezeigt wird. Ja. Und wir können nicht wählen und wir können auch schlecht interpretieren, schlecht kontrollieren, was uns gezeigt wird. Für ihn liegt sozusagen der Ursprung dessen, was mit uns passiert, nicht in uns. Von außerhalb in der Welt.
Aber ein wenig Problem mit diesem mit Verstimmung und dieses ich sehe nur das, was die Welt mir manifestiert. Ja? Ja. Das ist eine passive Situation und das ist wiederum könnte von irgendwelchen Sachen, die Ideologien bestimmt. Das ist auch sozusagen unter Kontrolle gebracht werden.
Ja, klar. Es gibt diesen Verdacht, ja. Ich habe einen Unterverdacht, ja. Das gehört geschrieben. Es ist alles klar. Aber die Sache ist die, dass es sein könnte. Ja. Es könnte so sein, ja. Aber wir gehen dann ins Reich der Fantasie. Oder der Paranoia. Heidegger würde sagen, wir können nichts unterstellen. Ja, wir unterstellen. Ich bin einverstanden und ich habe geschrieben, dass wir dazu tendieren, zu unterstellen. Zum Beispiel diese Regierungskarte. Aber Heidegger würde sagen, wir sollen gelassen werden. Ja, und aufzuhören zu unterstellen. Ja, wir können nur feststellen, was tatsächlich stattfindet. Und es findet das statt, was wir sehen, ja, was uns gezeigt wird. Was, ob dahinter etwas steckt, wir können es immer vermuten. Ja, weil das ist dunkel. Ja, das ist dunkel. Und was in der Dunkelheit stattfindet, wir können es vermuten. Im Grunde können wir nur sagen, na gut, das zeigt uns nicht.
Entschuldigung, ich habe aus auch ausgesprochen, weil eigentlich, ich habe gedacht, zum Beispiel, wenn die Menschen auch besitzen auch verschiedene Fähigkeiten, etwas sehen oder nicht erkennen, auch wie die Künstler, die etwas zeigen können. Und auf andere Pole diese das unterfordert.
Ja, aber sie machen das, sie sollen das ein bisschen so machen, ja, dann dreht es sich. Ja. Sie haben es so formuliert, ja, wie sie formuliert haben, aber Heidegger würde sagen, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber ich denke schon an ihrer Stelle, es sind nicht die Menschen, es gibt nicht die Menschen, die besser sehe oder anders sehe. Es ist halt so, dass es gibt Menschen, denen mehr gezeigt wird als die anderen. Ja? Zum Beispiel, sie gehen in einen Wald, ja? Bleiben wir immer bei einem Beispiel. Sie gehen in einen Wald und sie haben keine Ahnung, ja, wie dieser Wald eingerichtet ist, ja, und wie dieser Wald eigentlich aussieht. Sie gehen einfach so, ja, ohne einen Plan zu haben, ohne eine Karte zu haben und so weiter. Und dann sie gehen durch diesen Wald und es kann passieren, dass auf ihrem ganzen langen Weg, also ganzes Leben, ja, sie kommen an keiner Lichtung vorbei. Einfach, und nicht, weil sie schlecht gerechnet haben oder weil sie unbegabt sind. Vielleicht ist man extrem begabt. Ja. Nur war eben die Richtung halt nicht da. Ja. Es ist nicht so da. Ja. Und der andere, vielleicht kompletter Idiot, ja, komplett unbegabt, völlig zufällig, einfach in eine andere Richtung und sehe dann in eine Richtung nach der anderen. Und ja, weil dieser Wald ja relativ kompliziert strukturiert ist. Und man gibt es ja nicht und man gibt es ja nicht. Ja. Und man geht es vorbei, aber mal nicht. Ja. Das ist von ihnen nicht abhängig. Ja. Das ist von ihren Begabungen nicht abhängig, das ist für ihr Talent nicht abhängig, das ist für ihre Vernunft nicht abhängig. Es gibt Heidegger ist sehr aufmerksam zu der Sache, dass es passiert einfach etwas. Ja? Zum Beispiel, nehmen wir so, wir sagen, ach, wunderbare Kunst Griechenlands oder Rom. Ja? Da gab es diese Pompeji oder was auch immer. Das heißt, es gab eine Eruption, Lava und so, bei dieser Eruption glaube ich 85% wurde zerstört, 15% sind geblieben. Die sind für uns wichtige Kunstwerke des Altertums. Aber vielleicht alle interessante Werke waren die, die verbrannt worden sind. Ja? Weil diese Lava, die unterscheidet nicht ästhetisch, ja. Es ist nicht so, dass, ja, dass wenn ich eine Bombe werfe, ja, auf einer Stadt, und dann wird etwas gesprengt oder wird jemand getötet. Nicht, weil er dümmer ist. Ja, und nicht, weil es ist einfach passiert. Ja. Und Heidegger war aufmerksam genau zu dieser Situation. Ja. Wir sind wie eine Bombe und wir sind wie eine Lava oder was auch. Wir sind auch ein Naturprozess. Ja? Wir sind geworfen, wie das sagt, in dieser Welt. Abgeworfen, ja? Kann man sagen, wie eine Bombe, wie wenig. Und bumm, wir haben festgestellt, wir leben im 20. Jahrhundert, in Europa und so. Meine Güte, na gut, ja, das hat mir die Welt gezeigt. Ja. Aber dieser Mensch konnte mir was ganz anderes zeigen. Und da habe ich meine Sichtweise.
Das sagt ja auch ziemlich konkret. Also die Definition des Kunstwerks ist in sich selbst nicht mehr Durchgang.
Ja, das ist nicht einmal sich vernichten. Das ist so. Ja, er sagt ja, aber das ist ein gewisser Roman. Manche dann wird er noch gelassen später. Ja. Zitiere ein bisschen, sagen wir später. Hier ist es noch sehr intensiv, da sind 30er Jahre Krieg, falls Krieg zu schauen. Aber dann dieses Gefühl, dass it happens, ja, es passiert einfach. Ja. Und das ist wichtig, ja, was ich da darüber denke und so weiter, das ist alles eine Illusion, weil wäre mir etwas anderes passiert oder würde ich irgendwo anders landen, ja? Wäre ich unter anderen Einflüssen, ich hätte andere Menschen begegnet, ja. Ich hätte andere Lebenserfahrungen und na gut, ja, was soll man sagen? Ja, was?
Ganz gut. Das kann ich verstehen. Da kann ich etwas anfangen, etwas passiert. Aber wenn Heidegger sagt, dass die Welt ist eine Struktur, ja, und zum Beispiel wie ein Fraktal. In einem Teil wiederholt sich das Ganze. Man kann feststellen an diesen 15% und behaupten, was waren diese restlichen Prozente von Pompeii und der Bauern.
Ja, ja. Aber wenn man so denkt, da kann man nur sagen, die waren genauso langweilig wie diese. Ja. Das. Und die waren auch, was kann man über die sagen? Man kann sagen, sie waren genauso langweilig, sie waren genauso gemacht, sie haben irgendetwas dargestellt und so weiter und so fort. Es gibt sicherlich einiges, was man generell über alle Dinge sagen kann, sie waren genauso vergänglich. Aber das ist nicht viel. Ja. Und letztendlich würde Heidegger sagen, ich übernehme das also, über Dinge kann man nur sagen, dass sie passiert halt. Ja, mal passiert das und mal passiert jenes. Und sozusagen, das ist mehr oder weniger alles das, was sie verbindet. Ja. Alles andere ist dann schon speziell. Und interessanterweise, ich glaube, es ist sehr wichtig für Heidegger und für viele Zeiten, die waren sehr radikal. Ja, waren sehr radikal. Unsere Zeit ist nicht die radikale Zeit. Unsere Zeit ist nicht radikal, unsere Zeit ist sehr so humanistisch. Ja. Aber da war die radikale Zeit und er geht davon aus, dass wir in einer gleichgültigen Welt leben. Ja? Absolut gleichgültigen. Nach dem Krieg, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, beide Lager, der westliche und der sozialistische und so weiter, haben ständig suggeriert, die Bevölkerung nicht ohne Erfolg, dass diese Bevölkerung irgendwie wichtig ist. Ja, die ist wichtig. Und was sie denkt und was sie fühlt und was sie sieht und wie sie wählt und so weiter, das sind so basisdemokratische Gefühle, die Menschen sind generell wichtig. Ja, wenn der einzelne Mensch sogar absolut unwichtig ist, aber die Masse ist wichtig. Dass zum Beispiel 300 Millionen haben, ich weiß nicht, einen Film gesehen. Das ist eigentlich wichtig, ja, irgendwie. Ja. Aber Heidegger würde sagen, na gut, aber einer, also ich würde nicht sagen, aber es ist klar, dass irgendwie Word Flu oder was auch immer, oder ich weiß nicht, ein Meteorit kommt, ja, und von dieser Menschheit nicht zurückbleibt. Ja. Das heißt, so wichtig ist das Ganze nicht. Ja? Es ist einfach so passiert, dass irgendwelche Leute da irgendwelche Stück kosmischer Raum leben, ja, und bewohnen. Das ist eine Reihe unter vielen anderen. Es ist halt so passiert. Nun fragt man sich allerdings, was ist passiert? Ja? Das ist ein antihumanistisches Denken. Das muss man, oder ein Denken, der versucht, das waltende Inhumane zu nennen. Dass die Menschen leben, aber das, was herrscht, ist inhuman. Was heißt inhuman? Das bedeutet nicht, dass es etwas Böses macht. Ja? Das wäre inhuman, etwas Böses zu tun. Oder etwas Gutes zu machen. Es ist inhuman im Sinne, dass die Welt sich in keiner Weise positiv oder negativ um uns kümmert. Davon ausgehen, alles, was mit uns passiert und was wir sind, ist das, was mit uns passiert ist, ist zufällig passiert. Es ist einfach passiert, weil es passiert ist. Es gibt dazu keine weder positive noch negative Erklärung. Und es gibt dafür auch keine Wertung. Ja? Man muss einfach nehmen, wie es kommt. Ja, sicher. Ja, sicher. Es kann immer wieder passieren, aber es kann auch nie wieder passieren. Ja? So. Es kommt, wie es kommt. Ja? Das ist eine gewisse, wie ich an einer Stelle geschrieben habe, dass heilige Philosophie ist das ein gehobenes Mitläufertum. Das ist im Grunde so etwas wie, er ist ein idealer Mensch für neoliberale Globalisierung letztendlich. Ja? Aber überhaupt zumindest nicht. Weil er davon geht, naja, es ist halt passiert, das muss man akzeptieren, weil es halt passiert ist. Es könnte was auch anders passieren, aber was kann man mehr dazu sagen? Ja? Und darin liegt sicherlich ein großer auch Faszination des heiligen Denkens. Ja? Also irgendwie ein gewisses Gefühl trifft. Schauen, ich hatte es gestern mit einem alten Utopisten, Klaus Stecker, der ist in Zahlen geworden ist, eine Diskussion geführt über die Utopie heute. Also, ich weiß nicht was. Und es ist ganz klar, dass wo der richtige Unterschied ist, ist eben dieser da. Er denkt, dass die Zukunft ist etwas, was gemacht wird. Ja? Er stellt, wir sind desillusioniert, skeptisch und zynisch geworden. Aber was das bedeutet, dass wir die Zukunft skeptisch und zynisch gestalten. Also, er geht ständig davon aus, dass wir etwas tun und daraus, was wir tun, etwas folgt. Das ist sicherlich jemandem wie mir nicht so vorkommt. Ja? Ich habe das Gefühl, schon ziemlich infiziert zu sein von solchen heideggerischen sonstigen Ideen. Und deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass die Zukunft ist etwas, was gestaltet werden kann, gemacht werden kann, in welchem Sinne auch immer. Ja, sondern etwas, was man ertragen muss, ja, weil sie irgendwie kommt. Ja. Und ertragen muss in ungutem Gefühl, dass man in Zukunft älter wird und beziehungsweise stirbt. Ja. Und das ist das Einzige, was man mit Sicherheit über die Zukunft sagen kann. Alles andere ist sehr mehr als problematisch. Aber interessanterweise, ich war nur einmal zensiert in meinem Leben im Westen. Zensiert in dem Sinne, dass etwas absolut gestrichen wurde. Es wurde nämlich von Art Forum im Jahr 2000 so eine Umfrage unter den Kunstkritiker, wer es auch immer, also Kunstinteressierten, Leuten, 10, ja, gefragt, was sie über die Zukunft denken. Und ich habe unter anderem geschrieben, es waren viele Fragen, unter anderem geschrieben, eben das, dass mit Sicherheit kann man sagen, dass in der Zukunft wir entweder älter werden oder sterben, aber darüber hinaus. Ja, die haben den Satz gestrichen und zwar ohne mich überhaupt zu fragen, ob das erlaube ich. Das heißt, es ist ein Gedanke, der strukturell verbunden ist. Das muss man auch sehen. Ja, Zukunftsgestaltung, Planung und so weiter übersieht schlichte, einfache Tatsache, dass die Zukunft generell außer Tod nichts bringt. Ja, es bringt vielleicht einige Sachen, aber fundamental und strukturell nur diese. Und Heidegger war sozusagen einer von denen, die nicht reingefallen sind.
Naja, das ist einfach nicht ganz einfach. Ja.
sagen, das lässt sich ja so ein bisschen auf die Formel bringen bei Heidegger, dass sozusagen das Subjekt durch das Objekt abgelöst wird. Also Subjekt, der sich selbst unterstellte, durch das Objekt, der sozusagen den Naturverläufen untergeben ist. Ist da eigentlich nicht Sartre eigentlich genau das Gegenteil zu ihm oder der Gegenbewegung macht durch seine Blicktheorie? Sozusagen der andere einen selbst, wie man betrachtet, und das Selbst ist aber immer bemüht, sich sozusagen diesen Blick zu entziehen oder sozusagen nicht konstituiert zu werden durch den anderen.
Ja, das ist. Zunächst einmal, ich würde nicht sagen, dass bei Heidegger Subjekt durch ein Licht abgelöst wird. Ich glaube, Heidegger würde das nicht so akzeptieren. Er würde sagen, ich glaube Folgendes, dass Subjekt-Objekt-Konfiguration als solche entscheidet. Ja, es ist nicht so, dass da ist das Objekt und da bin ich ein Subjekt. Ja, ich bin ein Subjekt und das ist das Objekt. Ja? So weit, so gut. Ja? Zum Teil unterwerfe ich mich diesem Objekt, zum Beispiel diesem Stuhl, der ziemlich unbequem ist, auf dem ich sitze. Zum Teil kämpfe ich darüber. Ja? Also, aber wenn ich mich frage, warum sitze ich überhaupt da? Ja? Weder Objekt hat mich dazu gezwungen, hier zu sitzen, noch ich eine Entscheidung irgendwann getroffen habe, hier zu sitzen und so weiter. Es ist einfach, es hat sich so ergeben im Verlauf der Zeit. Ja, so. Und das ist ja genau das, was Heidegger sagt. Die ganze Konfiguration, die uns erst erlaubt, über Objekte und Subjekte zu sprechen, uns Objekt und Objekt zu unterscheiden, diese ganze Konfiguration, die in der Zeit entsteht und vergeht, ja, das ist das Entscheidende. Nachdem sich Subjekt und Objekt konstituiert haben in der Zeit, gibt es alle möglichen Verhältnisse zwischen ihnen. Ja? Aber die schlichte und einfache Tatsache, dass es so eine Konstellation gibt, die ist auf Objekt nicht zu reduzieren, sie ist auf das Subjekt nicht zu reduzieren. Die ist sozusagen das Waltende. Das Entscheidende. Und in diesem Sinne, ja, was haben Sie noch einmal gesagt?
Also zu Sartre und...
Ja, zu Sartre. Bei Sartre ist es genauso. Letztendlich, ja. Er beschreibt eine gewisse Szene, ja, eine Urszene, wo ich die Dinge beobachte und gleichzeitig beobachtet werde. Aber es ist auch eine Szene. Wie hat diese Szene überhaupt zustande gekommen? Das ist die entscheidende Frage. Und Sartre würde auch sagen, sie ist zustande gekommen, weil sie halt so ist, ja, letztendlich. Er ist auch genug Heidegger Schüler. Ja. Wir müssen uns sozusagen, wenn wir Heidegger oder Sartre folgen wollen, aber der Rida auch, also die ganze Schule, der Institution folgen wollen, die Forderung ist, von den Elementen einer Konstellation zur Konstellation selbst zu übergehen. Ja? Es ist so wie tatsächlich mit Installation. Wenn ich ja in einen Raum komme, als Museumsraum, so, ich interessiere mich nicht für die einzelnen Dinge, einzelne Kunstwerke und so weiter, die da hängen, sondern ich interessiere mich für das ganze Setting. Ja? Was ist das insgesamt alles, ja, wo ich hineingeraten bin? Ja. Wo diese Kunstwerke zum Beispiel nur Elemente sind des viel größeren Ganzen. Ja. Die ergeben sich aus einem Ereignis genau. Also aus einer solchen Lage. Und das ist das Entscheidende. Also entscheiden wir nicht die Position innerhalb einer Szene, sondern die Szene selbst. Wie sie entstanden ist, wie sie funktioniert. Ja. Das ist auch genauso wie, ein bisschen ist es ja auch bei, in der Psychoanalyse so, ja, mit Oedipus-Komplex und so weiter. Es ist nicht so wichtig hier, wie einzelne Individuen sich verhalten, sondern dass es so etwas wie eine Urszene ist. Und wenn sie sozusagen in diese Urszene geraten, dann verhalten sie sich hier auch entsprechend. Gesellschaftliche, politische und sonstige Lage gibt, in der man sich ermächtigt fühlt. Ja, die einem aus einem oder anderen Grund das Gefühl der Macht über sein eigenes Schicksal, Schicksal der Gesellschaft, Schicksal der Kunst und so weiter geben. Und es gibt Lagen, in denen es nicht der Fall ist. Aber das bestätigt, was Sie gesagt haben, eben diese heideggerianische Ansicht. Ja. Das heißt, ab und zu wird dieses Gefühl geschenkt einem, oder geschickt. Er sieht diese Lichtung. Ja. Und ab und zu nicht. Ja. Es ist so wie, ich erinnere mich an meine Zeit, ich habe schon gesagt, dass ich habe so einen sehr kitschigen Film gesehen, wo Columbus, ja. Aber ich habe gedacht, das ist eine gute Beschreibung unserer Zeit, weil dort beschrieben wurde, dass es im Grunde zwei Möglichkeiten gab, durch den Ozean zu bewegen. Einer ist zu rudern und der andere ist zu segeln. So. Und Kolumbus war praktisch die ganze Zeit an Ort und Stelle, weil sie ruderte die ganze Zeit. Ja? Und dann irgendwann kam der Wind. Und irgendwann in zwei Tagen waren sie am Ziel. Wir sind in der Zeit des Ruderns. Ja? Es gibt keinen Wind. Ja? Das ist gar keine Frage. Es gibt keinen Wind und einige rudern, einige nicht. Ja? Aber die ganze Bewegung ist langsam. Ja? Nun, man kann aber verharren, ja, so wie Kolumbus das gemacht hat, man kann verharren, mit der Säge sozusagen, dass plötzlich der Wind kommt und alles fliegt, ja, sozusagen, mit unglaublicher Geschwindigkeit. Nun, vielleicht kommt es vielleicht nicht, ja. Ich meine, wichtig ist einfach zu wissen, dass, zu sehen, dass wir hier mit einer Geschichtsausfassung zu tun haben, die eben das Ereignishafte, das Ereignis, das pure Ereignis, das pure Faktizität einer Verfasstheit, ja, die, in der wir de facto existieren, höher schätzt als alle Anstrengungen oder Logik der historischen Entwicklung und so weiter. Ja. Man hat das Gefühl, das richtig Entscheidende ist, dass einfach stattfindet, ohne dass wir den Plan kontrollieren oder verhindern können. Ja. Inklusive unseres Wunsches, das zu tun. Ja. Dieser Wunsch auch kann kommen oder nicht. Ja? Es gibt resignative, wie gesagt, Zeiten und es gibt aktive Zeiten. Aber wir können auch nicht entscheiden, welche Zeiten wir leben. Das ist das Entscheidende. Wir können nicht sagen, ach, wie gestern, man muss echt aufhören, resignativ zu sein, ja? Sondern wieder sich begeistern und so. Aber dieser Aufruf zeigt schon, dass er persönlich auch nicht begeistert ist. Ja? Weil der Mensch, der begeistert ist, er ruft nicht auf, andere und sich selbst von irgendetwas zu begeistern. Man kann sich nicht sozusagen künstlich, ja, in eine Aufregung, Aufbruchstimmung versetzen, wenn diese Stimmung vom Sein, ja, nicht geschickt wird. Ja. Diese Stimmung muss kommen, ja, sie muss einen erfassen, dann ist es geschehen. Aber man kann nicht da sitzen und sagen, ich möchte diese resignative, diese zynische Zeit überwinden und wieder zum Geist der Utopie kommen. Der Geist der Utopie kommt nicht. Ja? Er will zum Geist der Utopie, aber der Geist der Utopie muss kommen. Und der Geist der Utopie tut es nicht. Ja? Aus einem oder anderen Grund. Ich weiß nicht. Ja? Man muss das sonst, man steht das fest und findet den Grund. Na gut, ich glaube, wir sind am Ende unseres Geschehens heute. Und dann bis zum nächsten Mal.